auch nochmal sehr herzlich begrüßen. Ich bedanke mich bei dir für die Fürbitte. Ich bringe natürlich die Grüße meiner Mutter mit. Das ist immer das Letzte, wenn ich ihr auf Wiedersehen sage. Grüß schön, wohin gehst du heute? Und ich nehme die Grüße von euch natürlich auch mit. Sie freut sich, wenn sie sie nachher hört, wenn ich wieder da bin. Ja, die Kindergeschichte, die ist mitten in der Predigt. Und ihr werdet schon hören, aber die Kindergeschichten sind ja meistens mehr für uns. Ne? Was wir den Kindern erzählen, das gilt in Wirklichkeit uns. Ja, ich habe meine Predigt heute überschrieben, die Erben. Und aus dem Lied ist sicher hervorgegangen, dass wir uns als Erben auf den Weg machen sollen. Ich möchte zwei Texte der Predigt voranschicken. Und zwar stehen die beide in Hebräer. Der eine in Hebräer Kapitel 1, Vers 14. Hebräer 1, Vers 14. Dort heißt es, sind sie nicht alle dienstbare Geister, die Engel, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Und der zweite in Hebräer Kapitel 6, Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Wer erbt nicht eigentlich gerne etwas? Wir wünschen uns sicher alle eine reiche Erbtante oder einen reichen Erbonkel, wenn es von zu Hause nicht viel zu erben gibt. Ich kann Erbe erwarten, wenn ich erbberechtigt bin. Das Testament bestimmt die Rechtsgültigkeit des Erbes. Also wenn einer ein Testament verfasst, beinhaltet das auch, wer die Erben sind und wer was bekommt. Wir wissen ja auch aus der Erfahrung, aus Zeitungen, wenn große Erben vergeben werden, dass da sehr oft auch Streitigkeiten sind, dass die Erben angefochten werden oder die Erbschaften. Der Erblasser also bestimmt das Erbe und prüft seine Erben auf Würdigkeit. Er macht sich sicherlich Gedanken, wem gibst du was? Es kommt auch vor, dass Eltern ihre Kinder enterben. Gut, den Pflichtteil müssen sie ihnen lassen, aber auch das ist schon passiert und die Eltern wissen sicher auch, warum. Er fragt sich, wie stand der Erbe zu mir? Weiß er zu schätzen, was ich ihm hinterlassen will? Weiß er, wie gut ich ihm gesonnen bin? Kann ich mich auf ihn verlassen? Oder schielt er nur auf das, was er erwarten kann? Wir haben bei uns im Ort eine sehr wohlhabende Frau, die ein sehr bescheidenes, auch zurückhaltendes Leben führt. Ihre Nichte sagte mal zu ihr, Tante, gib nicht so viel Geld aus. Sowas kann auch passieren. Ist dieser Erbe halbherzig bei der Sache? Wissen wir, dass wir Erben des Heiles sind? Und was wir erwarten dürfen? Wissen wir, dass wir nicht nur Erben sind, sondern hier in dieser Zeit Namen bekommen haben. Wir sollen Tempel sein, Licht sein, Salz sein, Kinder Gottes sein. Und das nicht nur in abwartender Form, sondern auch in Tätigkeiten. Wir werden als Jünger bezeichnet, als Schüler Gottes. Aber ist das nicht ein ungeheurer Anspruch an uns, diese Dinge alle zu erfüllen? Oder ist es ein Geschenk, dass wir diese Dinge sein dürfen, diesen Namen besitzen dürfen? Aber in Kapitel 1 im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 22, da steht wahrscheinlich der wichtigste Name, den wir haben. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Wir sind seine Gemeinde und haben ein Haupt. Wir laufen also nicht kopflos herum. Das ist, glaube ich, der schönste Titel, den wir überhaupt neben allen anderen haben dürfen. Gemeinde Er ist das Haupt, er lenkt die Glieder, aber ist er nicht eigentlich das Haupt eines sehr kranken Körpers? Sagen nicht viele, wenn auch ältere Menschen, die Beine machen nicht mehr mit? Kann ich das auch auf das Geistige übertragen? Meine Beine wollen vielleicht nicht so laufen, wie er möchte, wie die Zentrale das möchte. Gemeinde. Er ist es auch, der die Eigenschaften seiner Erben, seiner Gemeinde prüft. In Matthäus 25, die in den Endzeitreden, hören wir ab Vers 1 von den 10 Jungfrauen. Es ist die Gemeinde, alle 10. Und was muss er leider traurigerweise feststellen? Die Hälfte nicht erbberechtigt? Sind sich oder haben sich dieses Erbes nicht würdig gezeigt? Alle 10 machen sich auf zur Hochzeit. Alle 10 sind Gemeinde. Und es ist hier wichtig, den Zeitpunkt zu kennen. Es ist die Hochzeit. Was ist die Hochzeit? Er kommt. Und dann sind 5 nicht dabei, die Hälfte nicht dabei. Das ist nicht das, was wir sagen, sondern was er sagt in einem sehr deutlichen Gleichnis. Ist das unsere Zeit? Hier kommt das Untersuchungsgericht ins Spiel, ins Blickfeld, denn er untersucht. Und wir wissen über Daniel ganz genau, wie das vonstatten geht. Ich möchte das hier im Einzelnen nicht schildern, das weiß jeder oder das kann auch jeder nachlesen. Sein Volk und seine Gemeinde kommt zur Hochzeit. Die Gemeinde wird auch als Braut bezeichnet. Logisch, wenn es um die Hochzeit geht. Aber hier in dem Gleichnis der 10 Jungfrauen geht es um die Eingeladenen. Wir haben also eine Doppelrolle. Wir sind Eingeladene und wir sind gleichzeitig auch Braut. Und wir wissen, dass in der Offenbarung uns 2 Frauen vorgestellt werden. Die echte Braut und die falsche Braut. Ich möchte mich heute nur mit euch um die echte Braut kümmern, das Augenmerk darauf legen. Wir werden nicht in Unwissenheit gelassen, wie diese beiden Frauen gegeneinander arbeiten. Welche ist erbberechtigt? Wie sieht sie aus? Bei den 10 Jungfrauen sollten alle genügend Öl mit haben. Denn der Bräutigam kam nicht am frühen Abend, der kam nach Mitternacht. Und jetzt stellt sich heraus, wer wirklich wartete. Naja, im Gleichnis können die ja gesagt haben, naja, wenn jetzt nicht, gehen wir zur nächsten Hochzeit. Aber hier bei dieser Hochzeit geht es um alles und um nichts. Die Braut wird geschildert, dass sie ein weißes Kleid anhat. Ist ja wunderschön, wenn man Bräute sieht, die in festlich geschmücktem weißen Kleid vor den Traualtar treten. Am 10. Juli durfte ich eine Hochzeit in der Gemeinde Mannheim mitmachen. Eine noch sehr junge Braut, die jetzt erst 19 Jahre alt wird. Also sie hat sich sehr früh für ihren Bräutigam, der auch nicht viel älter ist, 20, entschieden. Und dann kommt dann der Spruch, jung gefreut hat nie gereut. Bei manchen stimmt es. Also in einem wunderschönen Kleid, das Jesus als seine Gerechtigkeit bezeichnet. Schneeweiß. Die Kinder haben heute einen Satz gesagt. Haben wir den noch im Ohr? Wie war der Vers? Ich frage die Großen, nicht die Kinder. Schon vergessen? Die Gerechtigkeit ist der Lüge Feind. Die Lüge hat viele Farben, sie schillert. Aber die Gerechtigkeit hat diese eine Farbe. Jesus rät der Endzeitgemeinde, dieses Kleid umsonst zu kaufen. Ist ja eigentlich ein Widersinn. Aber früher wurde dieses Wort kaufen besser erklärt. Wenn man früher etwas erwerben wollte, brachte man nicht Geld mit, sondern was? Andere Dinge, die man selber hatte. Es wurde praktisch ein Tausch gemacht. Und jetzt tauschen wir im Grunde genommen ja auch. Ihre von Christus beschriebenen Eigenschaften möchte ich jetzt, um im Bild zu bleiben, mal mit Edelsteinen bezeichnen. Dieses Brautkleid ist noch mit Edelsteinen bestickt. Die Gemeinde, das ist ein Edelstein, hört auf seine Stimme. Ich würde sagen, Gehorsam ist ein sehr großer, glänzender Edelstein auf dem Kleid dieser Braut. In Johannes 10, Vers 4, aber schlagen wir den Text mal auf, das ist ja das Kapitel mit dem größten Dynamit, würde ich sagen. Johannes Kapitel 10, Vers 4. Johannes 10, Vers 4, da sagt Jesus, wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm und sie kennen seine Stimme. Was kann ich von einer Stimme sagen, die ich kenne? Wiedererkenne. Wie oft muss ich die hören? Dass ich sie im Stimmengewirr erkennen kann, ist das nicht etwas, was ich täglich hören muss? Ihren Stimmklang, so wie sie Worte ausspricht. Die Stimme unserer Mutter kennen und des Vaters kennen wir sehr gut, ne? Oh, wenn die mal schärfer wurde, wenn dann mal Inge gerufen wurde statt Ingelein, dann wussten wir schon, wo die Glocken hingen. Oder? Also die Stimme des Hirten muss ich schon kennen. Die ist nicht immer sanft. Der Hirte hat zwei Gegenstände bei sich. Stock und Stab. Und wenn ein Schaf abdriftet, dann flog auch schon mal der Stock. Gehorsam zu lernen. Also das ist ein geschultes Ohr zu haben. Und ich muss mich unmittelbar in seiner Nähe aufhalten, damit ich jede Nuance seiner Stimme auch erkennen kann und weiß, jetzt spricht jemand anders. Der Teufel spricht nicht immer laut, das ist nämlich ein Irrtum. Der kann sehr leise reden. Und ich habe schon manchmal gesagt, lieber Gott, dann rede du doch ein bisschen lauter, damit ich dich nicht überhöre. Meint ihr, er hätte im Garten Eden Eva angeschrien? Das war doch ein warmer, flüsternder Ton, oder? Also die Stimme des Hirten muss ich schon kennen. Ich weiß ihn als Hohenpriester ständig, stündlich, minütlich, sekündlich für mich arbeiten. Ich kann hinkommen, wann ich will. Er hat für mich, und jetzt sage ich etwas, nur für mich, und jeder kann seinen Namen da einsetzen, immer ein Ohr, für uns unverständlich. Er hört nur mir zu, er hört nur dir zu, er ist immer für uns da. Unermüdlicher Einsatz. Ihm zu nahen mit Zuversicht, sagt es im Hebräerbrief. Diese Braut hat die Heiligtumslehre verstanden und damit auch die Reinigung des Heiligtums. Gericht an ihr zu ihren Gunsten findet statt unmittelbar vor seinem Erscheinen. Ich möchte mal ganz vorsichtig dieses Verhalten dieser beiden Hirten mit einem Vaterschaftstest vergleichen. Zwei Väter streiten sich ja um uns. Ist es so? Der eine Vater, Jesus, erbittet und fleht. Er rennt nicht die Türen ein. Er ist an unserer Mühsal und an unserem Beladensein interessiert. Er sagt ja, komm doch, deine Mühsal gehört mir, ich habe sie nämlich bezahlt. Das sind die Merkmale, die das Kind, das er hat, tragen sollte. Und der andere, wenn wir nicht hinhören, Satan bittet nicht, Satan greift zu. Er hat manchmal auch sehr sanfte Griffe, nicht, unter denen sich Menschen wohlfühlen. Nicht der Stock, der uns zurechtweist, sondern er ist oft sehr sanft, bis er uns hat. Wir kennen ja unsere geliebten Katzen, ne? Die sie lieben, dann ziehen sie die Krallen ein. Aber den sie fangen wollen, dann fahren sie die Krallen aus. Also wir sollen auch Menschen in dieses Untersuchungsgericht mit hineinnehmen. Was wir in dem Gericht zu unseren Gunsten nicht zu fürchten haben, das ist die Richterrolle Jesu. Wir haben nur unser törichtes Verhalten zu fürchten, ihn nicht. Der hohe Priester, der ständig an unserer Bürde interessiert ist. Wenn wir sie ihm nicht gebracht haben, dann heißt es eines Tages, ach, hätte ich doch. Das ist eigentlich der echte Kern der Gemeinde Laodicea. Wir haben ja Laodicea immer im Ohr von der negativen Seite. Aber Jesus sagt in Offenbarung 14, das ist sie, die meine Gebote hält und die den Glauben Jesu bewahrt. Das ist auch Laodicea, das echte Laodicea. Zur Zeit Elias schälten sich ja bei dem Gericht die 7000 Standhaften doch heraus. Elia wusste nicht mal, er dachte, er wäre alleine. Aber 7000 haben die Knie nicht vor Baal gebeugt. Was ist das eigentlich, das Knie vor Baal beugen? War Israel ganz gottlos? Oder handelten sie nach dem ersten Gebot? Oder nicht danach? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Haben wir Götter neben Gott? Es ist schwer, sich davon freizusprechen. Ne? Haben wir Vorlieben, denen wir mehr Zeit einräumen als ihm? Diese Braut hat einen ganz großen Stein neben dem Gehorsam und das ist der Sabbat. Ein leuchtender Stein und der immer leuchtender wird. Der ihn hält nach seinem Willen, natürlich mit seiner Kraft, 24 Stunden lang. Haben wir da so eine Ecke, die wir für uns reserviert haben. Aber den Sabbat zu halten und zu beobachten, wissen sogar die anderen. Und die gucken, ob wir es tun. Ich weiß nicht, ob ihr die kleinen Heftchen kennt von Siegfried Sittwer. Es gibt 7 Stück davon, sehr interessante Hefte. Hoffentlich gibt es sie noch. Dieses eine heißt die Sabbatverschwörung. Und ich möchte da jetzt mal 2 oder 3 katholische Priester zu Wort kommen lassen, die den evangelischen Mitchristen hier etwas zu sagen haben. Sie sagen, du evangelischer Mitchrist, du glaubst, dass die Bibel allein ein sicherer Führer in religiösen Dingen ist. Du glaubst auch, dass eine der fundamentalen Pflichten, die dein christlicher Glaube dir auferlegt, die Sonntagsheiligung ist, wo doch die Bibel von solch einer Verpflichtung nicht spricht. Ich habe die Bibel vom ersten Vers der Genesis bis zum letzten der Offenbarung gelesen und habe keinen Hinweis auf die Pflicht der Sonntagsheiligung gefunden. Der Tag, den die Bibel im Alten Testament erwähnt, ist nicht der Sonntag, der erste Tag der Woche, sondern der Samstag, der letzte Wochentag. Wenn man wie du als evangelischer Christ den Sonntag hält, gibt man da nicht offensichtlich die Unzulänglichkeit der Bibel als alleinige Richtschnur für unser Leben zu und bekundet die Notwendigkeit einer von Gott gesetzten Lehrautorität, die du theoretisch verneinst? Pater John O'Brien hat das 1951 geschrieben. Aber sie, die evangelischen Christen, mögen die Bibel vom ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung durchlesen und sie werden nicht eine einzige Zeile finden, die die Heiligung des Sonntags autorisiert. Die Schrift bekräftigt vielmehr die religiöse Beobachtung des Samstags, des Sabbats, als einen Tag, den wir niemals heiligen werden. Kardinal Gibson von 1980. Und als letzten, der heilige Tag der Sabbat wurde vom Samstag auf den Sonntag verlegt. Nicht aufgrund irgendeines Hinweises der Heiligen Schrift, sondern durch die Macht und das Bewusstsein der Kirche ihrer Macht. Leute, die denken, dass die Heilige Schrift die einzige maßgebliche Autorität sein sollte, sollen logischerweise Siebenten-Tags-Adventisten werden und den Samstagheiligen. Kardinal Meinder, Erzbischof von Detroit von 1995. Wissen die Leute um den Sabbat? Frage, wissen wir es? Das vierte Gebot laut Bibel ist ein Stein, der den letzten Sturm mit ins Rollen bringt. Satan will nicht, dass wir diesen Stein am Brautkleid tragen. Die Erbin hat die dreifache Engelsbotschaft als ihre Botschaft sich auf die Fahne, also aufs Kleid geschrieben, auch ein Stein auf ihrem Kleid. Die Menschen sollen Gott ehren, so wie die Schrift es sagt, und mit ihnen ins Gericht, in den Vaterschaftstest gelangen. Sicher ist es nicht sehr einfach, uns die Edelsteine auf das Kleid nähen zu lassen. Jesus hält es für jeden bereit, der es tragen möchte. Aber er zwingt es niemandem auf. Sie ist die Gemeinde, die prophetisch vorhergesagt ist. Und das wissen wir auch aus Offenbarung 12, Vers 17. Das ist wiederum ein Stein. Nach den Worten in 2. Petrus 1, und die möchte ich mit euch lesen, 2. Petrus Kapitel 1, und da die Verse 19 bis 21. 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 19 bis 21. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Die Endzeitgemeinde oder die Braut trägt einen weiteren Stein. Sie ist prophetisch vorhergesagt. Wenn ich diesen Stein nicht habe, dann muss ich mich aufmachen, oder wenn die Gemeinde diesen Stein nicht hat, dann muss ich mich aufmachen, um eine Gemeinde zu suchen, die ihn hat. Wir wissen aus Offenbarung 19, Vers 10, das Zeugnis der Gemeinde ist der Geist der Weissagung. Und das wird dieser letzten Gemeinde bescheinigt, dass sie es haben soll, gestärkt durch prophetische Kraft und durch Hilfe, die wir auch in dem Schrifttum von Ellen White haben, werden wir immer wieder an die Schrift erinnert und auf sie hin verwiesen. Den Geist der Weissagung zu haben. Haben wir den Wunsch, diese Dinge den anderen Menschen mitzuteilen? Haben wir auch den Wunsch, das zu werden, was Jesus einst am Galiläischen Meer den Jüngern sagte, ihr sollt Menschenfischer werden, auch ein Stein am Kleid. Das sind große Steine. Wir merken, dass das Kleid an Gewicht zunimmt. Und aus dem Grunde sollten wir aufpassen, dass wir uns nicht nur einige Steine raussuchen und andere wieder abschneiden. Es gab ja Menschen damals, die aus Angst sich dem Judenstern abgeschnitten haben, nicht? Weil sie nicht entdeckt werden wollen. Wollen wir auch manchmal nicht entdeckt werden? Wollen wir die dreifache Engelsbotschaft in der Gänze verkündigen? Schöpfergott, Erlöser und Richter? Die Fische sollen ins Netz kommen, in die Gemeinde. Und wir sollen die Menschen sein, wie das heute auch aus der Lektion hervorgegangen ist, dass wir diese Menschen hier freundlich bei uns aufnehmen. Das heißt, unsere Gemeinde muss das sein, wo sie sich drin wohlfühlen kann. An dieser Stelle möchte ich jetzt diese Kindergeschichte erzählen. Und wir werden feststellen, dass sie für uns genauso wichtig ist. Also die Gemeinde so zu gestalten, uns selbst. Wir sind ja ein Stück der Gemeinde, dass sich andere Menschen wohlfühlen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte einen Traum. Und in diesem Traum, ich hoffe, ich habe die Geschichte nicht schon erzählt mal, nicht? In diesem Traum läutet es an der Tür und sie macht auf und Jesus steht vor der Tür. Was soll ich jetzt mit ihm anfangen? Er sagt, willst du mich nicht reinlassen? Oh, in welches Zimmer denn? Im Wohnzimmer ist Chaos, in das Schlafzimmer der Eltern kann man keinen reinbringen. Und bei mir im Zimmer? Oh, mein. Und er sagt, willst du mich hier in der Diele stehen lassen? Ja, dann komm mit in mein Zimmer. Die Tür geht auf, man kann nicht mehr treten. Eine Unordnung, wie sie im Buche steht. Kennen wir das irgendwoher? Und dann sagt sie ganz schüchtern, ich habe aber nicht aufgeräumt. Ach, sagt er, weißt du, das ist meine Lieblingsaufgabe, das mache ich überall und immer. Er hatte zwei riesen Müllsäcke dabei und sagt, sollen wir anfangen? Ja, beim Schrank? Ja, die Schranktür geht auf und alles kommt ihnen entgegen. Die beiden setzen sich auf den Fußboden und Jesus fängt an und sagt, brauchst du das hier wirklich? Nein, eigentlich nicht. Sie gehen viele Dinge durch. Und hinterher sind die Müllsäcke gefüllt. Das Zimmer ist aufgeräumt, leer, man kann wieder atmen. Die Kleine ist froh. Sie hätte das gar nicht alleine hingekriegt, weil alles konnte sie gebrauchen. Sie hätte auf nichts verzichtet. Und jetzt kommt das Brautkleid wieder ins Spiel. Wenn ich das anziehen will, muss ich mein eigenes Kleid ausziehen. Ich kann ja nicht zwei übereinander tragen. Und an der Tür verabschiedet sich Jesus und fragt, darf ich wiederkommen? Hat sie es über kurz oder lang wieder nötig, dass er mit den Müllsäcken kommt? Haben wir es nötig? Noch ein Stern, den wir an unser Brautkleid schicken dürfen. Das ist nämlich der Vers, den wir eben schon kurz besprochen haben, in Johannes Kapitel 10, Vers 16. Johannes Kapitel 10, Vers 16, einer der schönsten Texte in der Bibel, der uns sagt, ich bin mit der Aufgabe ja nicht alleine. Johannes 10, Vers 16, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind. Diese muss ich bringen, sagt Jesus. Und sie werden meine Stimme hören und es wird nur eine Herde und auch nur ein Hirte sein. Ich glaube, unsere Zeit ist noch nicht so weit, oder? Wir dürfen ihm dabei mithelfen. Wir hören aus Offenbarung 18, dass der laute Ruf erschallt. Und es werden keine Engel diesen lauten Ruf erschallen lassen, sondern seine Braut, die diese vielen Edelsteine am Kleid hat. Nach diesen Aufrufen werden die Sehnsüchtigen, die nach dem wahren Brot des Lebens und nach dem wahren Trunk des Lebens Hunger und Durst haben, diese anderen Herden verlassen. Steht das in der Bibel oder ist das unsere ganz persönliche Meinung? Es sagt der, der das Haupt der Gemeinde ist. Und jetzt muss ich mich fragen, will ich da drin bleiben in dieser komischen Gemeinde? Wir sind schon ein komisches Volk, oder nicht? Wir tanzen so ganz aus der Reihe mit alledem, was wir tun, was die Bibel uns, sein Wort uns anempfiehlt. Die größte Liebe ist, wie wir heute in der Lektion auch gelernt haben, seine Liebe, die wir lernen müssen, das ist ein bitteres Lernen, an anderen Menschen kundzutun. Es ist nicht Philos, es ist Agape. die uns sehr, sehr viel Kraft kostet. Ja, an dieser Stelle habe ich mich gefragt, bei all den Geschehnissen, die uns um uns herum passieren, in all den Monaten und Jahren, Tunesien, Ägypten, Syrien, Libyen, Jemen, was sind die Menschen bereit aufzugeben, um in Freiheit zu gelangen? Wie hoch ist der Preis bei vielen? Es hat sehr viele, hunderte von Menschen ihr Leben gekostet. Sie hören das auch, dass nicht alle in den Booten Rettung finden, dass viele ertrinken und sie wagen es trotzdem. Was bin ich als Braut bereit, für ihn einzusetzen? Bin ich, wenn es sein muss, auch bereit, mein Leben zu lassen? Und diese Bereitschaft kriege ich ja von ihm noch geschenkt. Wenn ich mir überlege, wie viele Millionen Menschen auf dem Scheiterhaufen geschoben sind und kannten ein Kapitel vielleicht aus dem Matthäusevangelium oder vielleicht mal ein ganzes Buch. Und wir, reich, haben gesagt, bin ich von ihm so durchdrungen, dass ich auf diese Frage Ja sagen kann, lieber Gott, wenn du es so möchtest? Stürze ich mich dann auch ins Wasser? Wie weit bin ich davon entfernt? Hier und hier ist die Gemeinde, sagt er, die die Geduld hat und die meine Gebote hält und den Glauben Jesu hat. Wird eine liebende Braut die Verabredung verpassen? Wie uns der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass ihr die Versammlungen nicht verlassen sollt? Wir haben doch hier unsere Futterkrippe, oder sehe ich das falsch? Dass wir eine ganze Menge, einen ganzen Ballen mit nach Hause nehmen und den in der Woche verzehren können und immer wieder nachgucken können, wo dieses Futter herstammt. Ist sie von den Vorbereitungen der Hochzeit so erschöpft, dass sie mal alle Flügel hängen lässt, dass sie den Bräutigam ihres Lebens manchmal nicht verteidigen kann? Wir haben alle Verwandte, die unseren Bräutigam doch sehr merkwürdig finden. Vater, Mutter, Schwester, Brüder, Ehepartner können dabei sein, die ihn nicht wollen. Bin ich dann doch in der Lage, meinen Bräutigam zu verteidigen? Das sind die Fragen, die wir uns bei alledem stellen, wenn wir erbberechtigt sein wollen. Erfüllt uns das Erbe mit ganzem Herzen oder werde ich schläfrig? Wir haben gesungen, Erbe des Reiches, warum so voll Schlafes? Deshalb möchten wir unseren Vater bitten, dass er uns mithelfen lässt bei dem lauten Ruf. Und dieser laute Ruf steht, glaube ich, in einem Vers in der Apostelgeschichte. Ich möchte ihn so zitieren, da heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil, kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in denen sie selig werden müssen, sagt die Elberfelder. Wir haben keine andere Wahl. Entweder oder. Es gibt Menschen, die das Erbe ausschlagen, aber ich hoffe, wir gehören nicht dazu, dass wir uns auf das freuen, was er uns eines Tages zu schenken hat, nämlich, dass er uns in seine Arme schließt und sagen kann, das alles habe ich für dich erworben. Amen.